Es gab eine Zeit, da war ich Chirurgin und war insgesamt 1,5 Jahre lang nicht im OP. Wie kann das kommen, fragen sich jetzt vielleicht der ein oder der andere. Ich gendere jetzt mal extra nicht. Das passiert ziemlich schnell, wenn man schwanger wird und in der Chirurgie arbeitet.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Donnerstag, der 14. März.
Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.
Und so wie mir als werdende Mutter in der Chirurgie geht es natürlich immer noch und gab es vor mir auch schon ganz, ganz viele andere Frauen, die Anwärterinnen in einem chirurgischen Fach sind und einfach nicht in den OP gelassen werden. Warum ist das immer noch so? Warum hat sich da so wenig geändert? Und was gibt es da inzwischen für Möglichkeiten, dass sich das eben doch ändern kann? Darüber haben wir unter anderem mit Maya Niethardt gesprochen. Sie ist Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie, leitende Oberärztin in diesem Fach natürlich am Helios-Klinikum Berlin-Buch und Mitgründerin und Projektleiterin der Initiative Operieren in der Schwangerschaft. Außerdem hat diese Initiative zusammen mit der DGOU, also der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie, jetzt gerade eine Positivliste der möglichen Operationen rausgebracht, die auch schwangere Personen durchführen können. Wir haben also jede Menge anzuschauen. Holt euch den ersten Kaffee des Tages und dann legen wir los. Vorweg sei das natürlich schon mal gesagt, wir reden hier über die Verhältnisse und gesetzlichen Regelungen, die dem zugrunde liegen in Deutschland. Denn Deutschland hat wahrscheinlich mit die strengsten beruflichen Vorschriften für schwangere Arbeitnehmerinnen im weltweiten Vergleich. Denn der ein oder die andere kennt bestimmt natürlich jemanden aus den USA, die sagen, ja, natürlich habe ich da bis quasi zur Niederkunft Nachtdienste gemacht, habe da im OP gestanden, das war alles ganz normal. Dass es nicht ganz normal ist, das wissen, glaube ich, auch alle, die schon einmal schwanger waren und dass es durchaus Sinn macht, dass es spezielle Vorschriften gibt und natürlich auch Dinge wie den Mutterschutz, in dem wirklich auch ein Schutz geregelt ist, zum Beispiel, dass ich keine Nachtdienste machen musste. Darüber war ich extrem froh in beiden ersten Trimenonen, denn da hätte ich im Grunde genommen den ganzen Tag schlafen können. Da wollte ich erst recht nicht in der Nacht arbeiten. Ja, aber nichtsdestotrotz hat sich das auch schon ein bisschen bei uns hierzulande gewandelt. Es ist nicht mehr ganz so streng, wie es ursprünglich mal war. Früher durften schwangere Chirurgen überhaupt gar nicht quasi den OP-Saal betreten. Eine Arbeit da war komplett ausgeschlossen. Natürlich immer, und das gilt auch für alle anderen Maßnahmen, liegt dem natürlich zugrunde der Schutz des ungeborenen Kindes vor Infektionen und dem Risiko einer Frühgeburt. 2018 änderte sich da einiges dran, denn da trat das geänderte Mutterschutzgesetz in Kraft. Seitdem ist es auch rechtlich gesehen möglich, weiter chirurgische Eingriffe auch als Schwangere durchzuführen. Und mit dieser Regelung soll natürlich gezielt auch eine Diskriminierung im Job von schwangeren Personen verhindert werden. Allerdings, das legt das Mutterschutzgesetz von 2018 auch fest, ist die Voraussetzung für eine Weiterbeschäftigung im OP diese individuelle Gefährdungsbeurteilung. In der heißt es so schön schwurbelig juristisch, die potenziellen Gefahren im Arbeitsalltag ausgemacht und ausreichende Schutzmaßnahmen bestimmt werden. Das ist natürlich super allgemein und niemand weiß damit so wirklich, was anzufangen. Wenn man genauer hinschaut, dann fällt einem dann natürlich schon relativ viel ein, was man anschauen kann und was dann auch dementsprechend geändert werden kann. Zum Beispiel der Umgang mit Narkosegasen. Habe ich zum Beispiel geschlossene Beatmungsgeräte, wo eben kein Narkosegas austritt, benutze ich nicht teratogene und nicht gefährdende Narkosegase, arbeite ich vielleicht als Schwangere in einem OP, wo lauter Lokalanästhesien durchgeführt werden, dann spielt das ja auch gar keine Rolle. Natürlich Einsatz von Röntgenstrahlen, wie kann ich damit umgehen? Wie reduziere ich mögliche Infektionen auf ein medizinisch vertretbares Maß? Stichwort präoperative Testung der zu Operierenden auf eben zum Beispiel HIV, auf Hepatitis. Das sind alles Möglichkeiten, die natürlich machbar sind. Und deshalb nennt dieses Mutterschutzgesetz auch als letztes Mittel erst das betriebliche Beschäftigungsverbot. Und ganz ähnlich sehen das auch die Schwangeren selbst. Mehr als 3/4 geben an, sie würden sehr gerne weiter im OP arbeiten. Nichtsdestotrotz ist das aber an vielen Kliniken immer noch Alltag, dass da eben die Schwangeren eher aus dem OP verbannt werden, da eben ein Beschäftigungsverbot bezogen auf den OP ausgesprochen wird. Warum? Häufig fehlen die Kenntnisse sowohl auf der Arbeitgeber- als auch auf der Arbeitnehmerinnenseite darüber, was denn wirklich in der Schwangerschaft erlaubt ist und wie es eigentlich genau mit der Haftung ausschaut. Ganz genauso beschreibt das auch unsere Expertin Maja Niethardt. Sie sagt, das Problem ist, im Rahmen der individuellen Gefährdungsbeurteilung für Chirurginnen, während einer Schwangerschaft wird ganz oft ein pauschales Beschäftigungsverbot ausgesprochen. Das heißt, als Chirurgin kommt man ab Bekanntgabe der Schwangerschaft nicht mehr in den OP. Und das ist ein großer Nachteil, gerade wenn eine Chirurgin im Rahmen ihrer Ausbildung nicht mehr operieren darf. Solche pauschalen Beschäftigungsverbote haben viel mit Unwissenheit zu tun, beispielsweise bezogen auf die Haftung oder mögliche Gefährdungen im OP. Das heißt, was muss sich da ändern? Eine individuelle Gefährdungsbeurteilung muss tatsächlich individuell durchgeführt werden und auch genau individuell dieser Arbeitsplatz der Schwangeren angeguckt werden. Und dabei kann jetzt weiterhelfen bzw. eine Hilfestellung bieten, die schon erwähnte Positivliste, die jetzt eben einige Operationen auflistet, ist gemeinsam entstanden von der Initiative Operieren in der Schwangerschaft, OPIDS, zusammen mit eben der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie. Was steht da drin? Das sind tatsächlich mehr als 40 mögliche chirurgische Tätigkeiten, zum Beispiel Eingriffe an verschiedenen Körperhöhlen, wie zum Beispiel Thoraxdrainagen einlegen, Operationen an der Wirbelsäule, Bandscheiben-OPs, Weichteiloperationen, aber auch an Extremitäten, Rumpfwirbelsäule, zum Beispiel Hämatomausräumungen. Grundvoraussetzung ist allerdings immer, dass kein Notfallcharakter vorliegt, dass sich also auch die Umgebung dementsprechend optimal gestalten kann, sodass ein möglichst großer Schutz von Mutter und Kind gewährleistet ist. Maja Niethardt sagte uns dazu, in einer großen Arbeitsgruppe sind wir jetzt dabei, Positivlisten bei allen chirurgischen Fachgesellschaften verabschieden zu lassen. Die sollen als wichtiges Nachschlagewerk für Betriebsärztinnen und Ärzte dienen. Warum so viele? Es sieht natürlich ein Arbeitsplatz in der Augenchirurgie anders aus als ein Arbeitsplatz in der Unfallchirurgie. Und das hilft dann den BetriebsärztInnen, die ja selbst in der Regel keine Chirurginnen sind, einen Arbeitsplatz individuell einzuschätzen. Die Listen orientieren sich alle an den Vorgaben der gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilung und sollen, wie gesagt, eben eine Ergänzung sein. So betonte es Maja Niethardt auch am Ende nochmal, es ist nur ein Baustein, um Chirurginnen das Operieren unter entsprechenden Schutzmaßnahmen weiter zu ermöglichen. Aber sie vereinfacht die individuelle Gefährdungsbeurteilung eben ungemein. Zusammenfassend kann man also sagen, gute Neuigkeiten für Frauen in der Chirurgie bzw. Menschen, die eine Familie gründen möchten in der Chirurgie und eben planen, auch schwanger zu werden und möglichst lange weiterarbeiten zu können, aktiv im OP. Daher haben wir euch natürlich diese Positivliste wie immer in die Shownotes gepackt. Auch die Internetseite der OPIDS, also dieser Initiative Operieren in und während der Schwangerschaft, ist online. Schaut da gerne mal rein. Die gab es sogar schon, als ich damals schwanger war. Und da gab es natürlich noch nicht so wahnsinnig viel Informationen, aber die hilft schon mal ungemein weiter. Gerade dann, wenn ihr eben sagt, Mensch, ich würde aber gerne. Und dann könnt ihr eben dort auf den Seiten auch entsprechendes Material finden, wie ihr am besten mit euren Betriebsärztinnen, Betriebsärzten und eventuell Vorgesetzten, Klinikleitungen, wer auch immer da mit involviert ist, sprechen könnt, sodass eben eine möglichst lange Beschäftigung, ist ja eigentlich für alle total attraktiv, ja, wenn jemand erfahren ist, auch weiter im OP stehen darf, ermöglicht wird. Und wenn euch dieses Thema jetzt irgendwie gepackt hat, Frauen in der Chirurgie, da haben wir so einige Folgen zu bieten. Da sind eine Menge spannende, operativ tätige Frauen dabei in unserem Podcast. Frau Doktor, übernehmen Sie. Die erzählen über ihre unterschiedlichen Fächer. Sie erzählen über ihre Hürden, die sie überwinden mussten und teilweise auch sehr, sehr erfolgreich überwunden haben. Hört da sehr gerne rein.
Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.